Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz am Mikrofon, guten Tag. Der französische Schriftsteller Mathias Hénard ist für seine üppigen und gelehrten Romane bekannt. Jetzt sind ein Gedichtband und eine Graphic Novel von ihm auf Deutsch erschienen. Dazu gleich mehr. Vorher stellen wir einen autobiografisch grundierten Roman von Stephanie de Velasco vor. De Velasco, Jahrgang 1978, war selbst jahrelang Mitglied der Glaubensgemeinschaft, um die es in ihrem Buch geht, der Zeugen Jehovas. Die meisten verbinden wohl mit ihnen ein penetrantes Auftreten an der Haustür oder in Fußgängerzonen, wo sie Zeitschriften und Broschüren verteilen, um neue Mitglieder zu werben. Darüber, wie die Zeugen Jehovas tatsächlich leben, weiß man als Außenstehender in der Regel hingegen wenig, außer vielleicht der häufig erzählten Geschichte, dass ihre Mitglieder nicht Geburtstag feiern dürfen. Stephanie de Velasco ist als Zeugin Jehovas aufgewachsen und hat die Glaubensgemeinschaft mit 15 Jahren verlassen. Mit ihrem zweiten Roman »Kein Teil der Welt« will sie einen Einblick geben in diese abgeschlossene Welt, die mitten unter uns existiert. Isabel Bach hat mit Stephanie de Velasco über das Buch gesprochen.
Es ist 25 Jahre her, dass Stephanie de Velasco von Tür zu Tür ging, um mit möglichst vielen Menschen ins Gespräch zu kommen. Ins Gespräch über den Glauben an Jehova und über das Leid der Welt. Bis heute lassen sie die Erinnerungen an ihre Predigtdienste nicht los.
Ich selber kenne ja diese Mehrheitsseite nicht. Also natürlich weiß ich, wie es ist, wenn die Zeugen Jehovas an der Tür klingeln, aber ich habe sie nie irgendwie hochgelassen, wenn sie bei mir geklingelt haben. Ich kenne vor allem aber diese andere Seite eben, wie es ist, von Haus zu Haus zu gehen. Diese Eintönigkeit und diese Kälte auch, die dabei immer, zumindest in der kalten Jahreszeit, sehr präsent ist.
In »Kein Teil der Welt« spielt diese Kälte immer wieder eine Rolle. Wenn die jugendliche Protagonistin Esther in der Fußgängerzone stundenlang Infobroschüren verteilen muss und ihr dabei die Füße einfrieren, will man sie beschützen, will man sie wärmen. Ihrer Mutter kommen diese Gedanken nicht. Sie strahlt permanent Härte und Distanz aus, sodass es einem kalt den Rücken hinunterläuft. Während sich Esther im Straßendienst oft hilflos und verloren fühlt, erfreut sich ihre Mutter an Konfrontationen.
»Verschwinden Sie«, sagt die Frau, »sonst hole ich die Polizei.« »Uns steht es frei, von Haus zu Haus zu gehen und unseren Glauben zu verbreiten«, antwortet Mutter. »Es gibt Leute, die reiben sich im Winter mit Schnee ein. Mutter ist so jemand. Sie reibt sich nicht wirklich mit Schnee ein, aber sie fühlt sich lebendig bei solchen Auseinandersetzungen. Ich hasse so etwas. Das Geschrei, die Demütigungen. Mutter nicht. Mutter genießt die Wut und den Hass, den die Frau ihr entgegenschleudert, so lange, bis sie müde wird, das Fenster wieder schließt und stumm hinter der Scheibe weiterschimpft. Mutter drückt auf die nächste Klingel und lächelt ihr Gewinnerinnenlächeln.
Esthers Eltern ziehen kurz nach der Wiedervereinigung aus dem Rheinland nach Ostdeutschland. Dort wollen sie neue Mitglieder für ihre Glaubensgemeinschaft gewinnen und einen Königreichssaal errichten. Ihre Tochter stellen sie vor vollendete Tatsachen. Sie muss ihr bisheriges Leben aufgeben und in Ostdeutschland neu beginnen. Da es den Zeugen Jehovas zu DDR-Zeiten verboten war, ihren Glauben öffentlich auszuleben, sind die Gemeinschaften in Ostdeutschland zu Beginn der 90er Jahre noch sehr klein. Umso engagierter machen sich Esthers Eltern ans Werk.
Für das Buch hat mich eher sozusagen diese Geschichte interessiert, dass der Ostblock dann so aufgemacht wurde, auch für die Zeugen Jehovas, und dass sie dann eben auch dort, ähnlich wie so Unternehmen und so, dann eben auch dorthin sind, um so, ja, die letzten Schafe zu retten oder einfach eben um Mitglieder zu sammeln. Und diesen ja fast schon ökonomischen Aspekt, den fand ich total interessant.
In ihren Schilderungen der ehemaligen DDR greift Stephanie de Velasco bewusst nicht auf medial produzierte Bilder zurück.
Wir haben es ja hier in meinem Buch mit einer Erzählerin zu tun, die scheinbar völlig traumatisiert an einen neuen Ort gebracht wird. Und dadurch ist dieser Blick auf dieses Dorf dort, in dem sie ab einem bestimmten Moment dann lebt, natürlich auch in einer gewissen Form verfärbt. Von daher würde ich mir gar nicht anmaßen, jetzt so ein bestimmtes Bild der DDR zu erzählen oder so, sondern etwas eben sehr Subjektives.
Immer wieder springt die Erzählung zwischen der Gegenwart in Ostdeutschland und der Vergangenheit im Rheinland hin und her. Diese räumliche Trennung geht mit einem Sinneswandel Esthers einher. Während sie ihren Eltern in der Vergangenheit bedingungslos vertraut, beginnt sie in der Gegenwart zusehends am Glaubenssystem der Zeugen Jehovas zu zweifeln. Dabei haben ihre Eltern schon immer alles daran gesetzt, keine Zweifel zuzulassen. Auf kritische Fragen und Anmerkungen reagieren sie nicht, es sei denn, es findet sich ein passendes Bibelzitat. Esthers Freundin Sulamit lernt bei ihrem ersten Versammlungsbesuch im Alter von 5 Jahren, dass rationale Argumente mühelos mit biblischen ausgehebelt werden können.
Als Lydia einige Wochen später zum ersten Mal in die Versammlung kam, trug Sulamit Spitzensöckchen und Ballerinas. Ihre langen blonden Haare hatte sie zu 2 Zöpfen geflochten und um den Hals trug sie eine silberne Kette mit einem Mariensymbol. Mama umarmte Lydia und hockte sich wieder neben Sulamit. Doch diesmal gab es keine Süßigkeiten. »Von Jehova machen wir uns kein Bildnis«, sagte Mama und zeigte auf Sulamits Kette. »Das ist die Mutter Gottes«, sagte Sulamit. »Jehova hat keine Mutter«, sagte Mama. »Jeder hat eine Mutter«, sagte Sulamit. »Jehova nicht«, sagte Mama. »Er ist der Schöpfer der Welt. Er hat uns 10 Gebote gegeben und 1 davon verbietet uns, so etwas zu tragen.« Sulamit schaute Mama mit großen Augen an. »Aber dies von meinem Vati«, flüsterte sie. »Es ist egal, von wem sie ist«, sagte Mama. »Jehova will es nicht.«
Ein Gefühl der Angst durchzieht Stefanie de Velascos Roman. Mal schwächer, mal stärker ist es immer präsent und prägt Esthers Kindheit und Jugend. Die Autorin beschreibt verschiedene Ausprägungen dieses Angstgefühls. So existiert die Angst vor Ablehnung, die die Protagonistin tagtäglich in der Schule und im Predigtdienst erlebt. Ebenso hat sie Angst vor den eigenen Eltern, die keine Fehltritte erlauben. Am schlimmsten jedoch ist die Angst vor Harmagedon, dem Tag, an dem Jehova über ihr Leben richten soll.
Alles, was wir taten, alles, was wir dachten, floss wie in der Schule in eine Art Endnote, in die Bewertung unseres Lebens ein und entschied darüber, ob wir es wert waren, im Paradies zu leben oder nicht.
Nachdem Esther einmal begonnen hat zu zweifeln, denkt sie immer öfter und intensiver darüber nach, was ihr Leben ausmacht und wie groß der Einfluss der Glaubensgemeinschaft darauf ist. Diese permanente Reflexion der eigenen Lebenssituation macht sie zu einer ambivalenten und dadurch sehr interessanten Figur, die mit distanziertem Blick über eine Kultur berichtet, in der sie lebt und die sie gleichzeitig hinterfragt.
Ich brauchte sozusagen so eine Art Außenimpuls, damit ich die Figur, die ich im Kopf hatte, die auch schon eine klare Stimme hatte, erzählen konnte. Eine Figur, die in einer Gemeinschaft noch lebt, aber innerlich schon wie ins Exil gegangen ist. Und aus dieser Distanz, aus diesem inneren Exil heraus, kann diese Figur, also die Esther, im Grunde erst auf ihre eigene Kultur blicken.
Kein Teil der Welt gibt Einblicke in ein Paralleluniversum, das real ist, jedoch oft übersehen wird. Der Roman verdeutlicht, wie isoliert und abgeschieden die Mitglieder leben, indem beinahe ausschließlich Figuren auftreten, die Teil der religiösen Gemeinschaft sind. Stefanie de Velasco beschreibt das Aufwachsen bei den Zeugen Jehovas als ein von anhaltender Angst und Verunsicherung geprägtes Leben. Die Gemütszustände ihrer Protagonistin schildert sie so glaubhaft und präzise, wie es wohl nur jemand kann, der solche Situationen selbst miterlebt hat.
Das sagt Isabel Bach über »Kein Teil der Welt« von Stefanie de Velasco. Der Roman ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Die Zeugen Jehovas, das ist eine kleine, abgeschlossene Welt, die Matthias Enar mit Sicherheit zu eng wäre. Enar ist ein weit gereister Autor, vor allem in den Ländern rund ums Mittelmeer. 1972 in Niort im Westen Frankreichs geboren, hat er lange in Beirut und anderen Städten im Mittelmeerraum gelebt und an Universitäten unterrichtet. Auch in Berlin hatte er für ein Jahr ein Stipendium. Dort schrieb er seinen großen Roman Kompass, der 2015 mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet wurde. Heute lebt Matthias Enar in Barcelona, ist dort Mitbetreiber eines libanesischen Restaurants. Leben und Werk zeugen von seiner Weltläufigkeit, wie auch der Buchpreis zur europäischen Verständigung, der Enar 2017 in Leipzig verliehen wurde. Zone, Straße der Diebe, erzähl ihnen von Schlachten, Königen und Elefanten, so heißen seine ausgreifenden Romane zum Beispiel. Enar ist bisher fast ausschließlich als Romancier hervorgetreten. Jetzt zeigt er sich von einer anderen Seite. Matthias Enar hat zusammen mit der syrisch-französischen Zeichnerin Zeyna Abirachet eine Graphic Novel vorgelegt. Zuflucht nehmen heißt sie. Und einen Gedichtband mit dem leicht rätselhaften Titel Letzte Mitteilung an die Proust-Gesellschaft von Barcelona. Dirk Furich stellt beide Bücher vor und zitiert zunächst aus dem Gedichtband.
Proust friert in Paris, am Boulevard Haussmann, in der Rue Amelin. Proust ist entschieden gegen die Zentralheizung, wickelt sich in Plaids und Decken wie eine Mumie. Sie sind seine Haut, seine Begleitung, seine Erinnerungen.
Diese humorvollen Verse aus dem letzten Poem von Matthias Enars Gedichtband erklären den altertümlich klingenden Titel, den Enar für sein Buch gewählt hat. Der Schriftsteller ist selbst Mitglied der Prußgesellschaft der katalanischen Metropole, in der er seit fast 20 Jahren auch lebt. Die bewusst umständliche Formulierung gibt auch den ironisch verschmitzten Grundton vor, der sich durch zumindest einen Teil der Gedichte zieht. Es ist die erste Poesiesammlung des für seine üppigen und gelehrten Romane berühmten Schriftstellers überhaupt. Anders als Marcel Proust, dessen Welt aus den Salons der Pariser Gesellschaft und später aus seinem eigenen Schlafzimmer bestand, ist Enar ein weit gereister Autor. Vor allem in Europa und den Regionen rund um das Mittelmeer.
Tag für Tag verlieren wir Städte. Tanger, Montevideo, Beirut, Cambrai, Barcelona.
Man kann Enars Poesie, in der neben einem magischen Proustort wie Cambrai vor allem Lebensstationen des Autors auftauchen, als Erinnerungsliteratur betrachten. Zwar wurden die formal sehr unterschiedlichen Gedichte nicht in einem Zug geschrieben, sondern sind im Laufe der Jahre entstanden, immer wenn Enar unterwegs war. Erst im Nachhinein, in einer Zwischenphase seines Schaffens nach dem Großroman Kompass, ist bei ihm offenbar die Idee entstanden, diese Reisenotizen zu veröffentlichen. Die Gedichte zeichnen auch den Schaffensweg des Autors nach, der in Zone die Schrecken des Balkankriegs in einen Klagegesang verwandelt hat, in Erzähl ihnen von Schlachten, Königen und Elefanten, die Toleranz im alten Konstantinopel beschworen und in Die Straße der Diebe schon 2012 einen Flüchtling aus Marokko in den Mittelpunkt eines Romans gestellt hat. Stanzen aus der Straße der Diebe heißt ein Kapitel in dem aktuellen Gedichtband. In der schmalen Gasse mit diesem Namen in Barcelona hat Enar selbst einmal gewohnt.
Oben auf meinem Beobachtungsposten bin ich Entdecker im Straßengetöse. Blick ich nach Süden, wo Gabelstapler rosten, erspäh ich forschend die Blüte ihrer Möse und niemand stört, wenn sie schreit und stöhnt. In Barcelonas Tosen geht es unter, von Megaphonen und Sirenen übertönt. Die Huren klackern rauf und runter, die Rollgitter der Läden rasseln, und Dealer lassen sich nach ihrer Tour von aufmerksamen Bullen fassen.
Manche Verse laufen in der deutschen Übersetzung etwas hakelig. Insgesamt haben Sabine Müller und Holger Fock, Enars Stammübersetzer der Romane, auch den lyrischen Ton des Autors gut getroffen, wie in dieser Ballade über die Bar Marseille.
Trostlos, zärtlich, und entschieden, verschaff deine Hand mir Frieden, sanft setzt die Opiumraucherin den süßen Schuss mir am Kamin. Kalt reißt die Explosion mich nieder, in einem Graben erwache ich wieder, von schnüffelnden Hunden bewacht, in dieser von Bitternis bestirnten Nacht.
Mitunter klingt das nach Rimbaud oder Apollinaire. Weitere literarische Referenzen werden im Anhang erklärt. Anspielungen auf arabische Autoren oder mehrfach auf den vergessenen, aus Tanger stammenden spanisch-marokkanischen Schriftsteller Angel Vázquez, den Enar bewundert. Aus den mal gereimten, mal ungereimten Versen lassen sich immer wieder thematische Gedankensplitter herausfischen, die einem auch in Enars Prosa begegnen. Charakteristisch ist die Grundspannung zwischen Unterwegssein und Sehnsucht nach Rückkehr.
Wer weiß, wie es zu Hause aussieht. Ich habe dieses Meer satt und seine Einsamkeit. Zeit, heimzukehren. Europa ist ein alter Kontinent, der es nicht mag, wenn man ihn verlässt. Und ich, ganz besonders, ich mag es nicht, wenn man mich allein zurücklässt.
Das Transitorische, der Übergang zwischen Weltgegenden und Kulturen, ist der Kern von Matthias Enars literarischem Schaffen. Dieses Motiv findet sich auch in dem zweiten Text, der jetzt auf Deutsch erschienen ist. Die Graphic Novel Zuflucht nehmen hat Enar gemeinsam mit Seina Abirachet herausgebracht. Die herausragende libanesische Zeichnerin lebt in Paris und Beirut. Die Handlung spielt jedoch hauptsächlich in Berlin. Dort hat Matthias Enar als Stipendiat des DAAD gewohnt, als die ersten Flüchtlinge vor dem Krieg in Syrien nach Deutschland kamen. Und so steht die aus Aleppo stammende Lehrerin Neyla im Mittelpunkt dieser Graphic Novel. Ein deutscher Architekt und Flüchtlingshelfer, der Würste beim Wohltätigkeitsbasar in Prenzlauer Berg brät, verliebt sich in sie. Doch Carsten und Neyla kommen nicht zusammen, weil der Verlust von Heimat und Sprache die Syrerin komplett aus der Bahn geworfen hat.
Ich kann nicht mehr. Berlin ist mir zu kalt. Alles ist kalt hier. Die Gebäude, die Leute. Aber es gibt auch liebenswürdige Menschen, die vom Bezirksverein zum Beispiel. Und dann mein Kopftuch. Ich habe das Gefühl, man hält mich für eine Terroristin.
Die Sprechblasendialoge sind, dem Genre entsprechend, eher schlicht gehalten. Getragen wird der Band von den kraftvollen Schwarz-Weiß-Grafiken Zeina Abirachetz, die es, wie schon in ihren Comics über den libanesischen Bürgerkrieg, schafft, Trauer und Leid, aber auch Freude eindrucksvoll in die Gesichter der Figuren zu legen. Inars Texte rücken da in den Hintergrund, auch wenn er eine zweite Geschichte einfügt. Die spielt 1939 in Afghanistan, wo die Schweizer Abenteurerin Annemarie Schwarzenbach, der Inar schon in seinem Roman Kompass eine tragende Rolle gegeben hatte, mit ihrem Ford Roadster vor den Bamiyan-Statuen rastet. Und dies just in dem Augenblick, als in Europa der Zweite Weltkrieg beginnt. Die Buddha-Statuen erlangten traurige Berühmtheit, als die Taliban sie 2001 in die Luft sprengten. Die Parallelen zwischen Kriegen, Zerstörung und Flucht binden den Berliner und den afghanischen Handlungsstrang etwas angestrengt zusammen. Die Graphic Novel ist insgesamt vor allem durch die Flüchtlingsthematik und die eindrucksvollen Zeichnungen interessant, inhaltlich aber etwas plakativ und eher keine literarische Großtat. Die Gedichte in der letzten Mitteilung an die Prustgesellschaft von Barcelona hingegen zeugen von Matthias Enars Reflexionsschärfe, von seinem weiten literarischen Horizont und von der schwebenden Eleganz seiner Sprache.
Marcel auf seinem Totenbett. Eine Brühe, erst kochend heiß, dann erkaltet. Heinrich Heine in seiner Matratzengruft. Der Schlaf ist sanft, das Morphin, der Tod ist sanft. Die Hure, Isis und Osiris, Tod und Schlaf, Morphin und Schmerz. Alkohol, Visionen, zum Schluss Atemstillstand.
Nach dem Intermezzo mit Gedichten und der Graphic Novel schreibt Matthias Enar derzeit wieder an einem umfangreichen Roman. Sein erster, in dem er sich mit Frankreich beschäftigt. Es wird darum gehen, wie sich das Leben in einer ländlichen Region wie die seiner Geburtsstadt New York, nicht weit von La Rochelle und Poitiers, über die Jahrzehnte verändert hat. Der Weltbürger Enar, der Beirut und Damaskus kennt, wie wenige andere europäische Schriftsteller, der in Barcelona Arabisch unterrichtet und Libanesisch kocht, kehrt literarisch in seine Heimat zurück. Auf diesen neuen Roman dürfen wir sehr gespannt sein.
Dirk Furich in Vorfreude auf ein kommendes Buch von Matthias Enar. Jetzt hat er aber erstmal die gerade erschienenen vorgestellt. Die Graphic Novel Zuflucht nehmen hat Enar zusammen mit Zeina Benirachet veröffentlicht. Sie ist im Avant Verlag erschienen. Die Übersetzerin ist Annika Wisniewski. Und der Gedichtband Letzte Mitteilung an die Prust-Gesellschaft von Barcelona ist im Verlag Hansa Berlin herausgekommen. Den haben Holger Fock und Sabine Müller übersetzt. Der türkische Schriftsteller und Journalist Ahmet Altan war nur 8 Tage lang auf freiem Fuß. Gestern Abend ist er erneut verhaftet worden. Christian Buttgereit berichtet aus Istanbul.
Ahmet Altan wurde am Abend von der Polizei aus seinem Wohnhaus abgeholt. Zuvor hatte ein Istanbuler Gericht die Verhaftung des 69-Jährigen angeordnet, nachdem der Generalstaatsanwalt Einspruch gegen die Freilassung aus der Haft eingelegt hatte. Altan saß zuvor mehr als 3 Jahre im Gefängnis. Am 4. November war er unter Auflagen freigekommen. Zugleich hatten die Richter das Strafmaß für ihn und seine Mitangeklagte Nazlı Ilıcak reduziert. Sie waren ursprünglich zu lebenslanger Haft wegen Unterstützung einer Terrororganisation verurteilt worden. Später wurde Altans Strafe auf 10 Jahre und 6 Monate Haft reduziert. Mit der Terrororganisation dürfte die Gülen-Bewegung gemeint sein. Die türkische Regierung macht sie für den Putschversuch vom Sommer 2016 verantwortlich. Altan war Chefredakteur der inzwischen eingestellten Zeitung Taraf. Ilıcak schrieb für die regierungsnahe Zeitung Sabah und für die nunmehr ebenfalls eingestellte Gülen-nahe Zeitung Bugün.
Christian Buttgereit über die neuerliche Verhaftung des Schriftstellers und Journalisten Ahmet Altan. Zurück zur Literatur und damit zur Lesezeit. Heute Abend ab 20.30 Uhr liest Jan-Peter Bremer noch einmal aus seinem Roman »Der junge Doktorand«. In Forschung aktuell, jetzt gleich nach den Nachrichten, geht es unter anderem um Wikinger und Walrosse. Und das war's vom Büchermarkt. Am Mikrofon verabschiedet sich Dina Netz.